Das Bekenntnis. Durch diesen Glauben hält ein Christ alles für wahr, was im Wort offenbart ist, weil die Autorität Gottes selbst darin redet, und er handelt unterschiedlich an dem, was jeder einzelne Abschnitt desselben enthält, den Geboten gehorchend, vor den Drohungen erzitternd und die Verheißungen Gottes für dieses und das zukünftige Leben umarmend. Aber die hauptsächlichen Akte des rettenden Glaubens sind das Annehmen, Empfangen und Ruhen auf Christus allein zur Rechtfertigung, Heiligung und zum ewigen Leben, Kraft des Gnadenbundes. Westminster Bekenntnis, Kapitel 14, Abschnitt 2. Einleitung. Dem Christen, der lange auf dem Weg des Glaubens gegangen ist, droht eine Gefahr, und es ist nicht die grobe Sünde des Fleisches, die Aufsehen erregt und von der Kanzel herabgerückt wird. Sie ist unscheinbarer und darum heimtückischer, den Glauben für eine Einheit zu halten, ein ungegliedertes Ding, das man besitzt wie ein abbezahltes Haus oder ein Diplom an der Wand. Man hat den Glauben, und damit hat sich die Sache. Man hat ihn vor Jahrzehnten empfangen, er liegt in der Schublade des Gemüts, man holt ihn hervor, wenn der Pfarrer danach fragt, und legt ihn zurück, wenn das Gespräch auf andere Dinge kommt. Die Westminster-Väter, mit der pastoralen Genauigkeit, die jeden Satz ihres Bekenntnisses prägt, lassen diese Verkürzung nicht zu. Der Glaube ist kein Monolith. Er ist ein lebendiges, antwortendes, verständiges Vermögen, das auf verschiedene Gegenstände auf verschiedene Weise antwortet. Er begegnet einem Gebot anders als einer Verheißung, er steht vor einer Drohung anders da als vor dem gekreuzigten Christus. Und in der Mitte aller seiner Tätigkeiten, als der Angelpunkt, um den alles andere kreist, steht ein hauptsächlicher Akt, von dem alle übrigen abhängen, das Annehmen, Empfangen und Ruhen auf Christus allein. Der Christ, der 40 Jahre lang jeden Sonntag in der Bank gesessen hat, mag dies aus den Augen verlieren. Er mag den Glauben für die abgeklärte Überzeugung halten, dass das Christentum wahr sei, für die gedankliche Einrichtung eines Gemüts, das sich längst an die rechtgläubigen Sätze gewöhnt hat. Er mag das Glaubensbekenntnis hersagen, ohne dass sein Puls sich beschleunigt, die Drohungen der Schrift lesen, ohne dass ihm ein Schauder über den Rücken läuft, und die Verheißungen hören, als wären sie das ferne Echo einer längst verklungenen Glocke. Aber der Glaube, der rettet, ist nie bloße Zustimmung gewesen. Er ist Zustimmung, gewiss, er hält alles für wahr, was Gott offenbart hat. Aber er ist auch Vertrauen, Umarmung, Hingabe. Er gehorcht, er zittert, er empfängt. Und über allem schließt er sich mit Christus zusammen, nicht als mit einer Wahrheit unter vielen, sondern als mit der Wahrheit, in der alle anderen Wahrheiten ihren Zusammenhang und ihr Ziel finden. Das Bekenntnis hat im ersten Abschnitt festgestellt, dass der Glaube die Gabe des Geistes ist und dass er gewöhnlich durch das Wort, die Sakramente und das Gebet gewirkt und gestärkt wird. Nun wendet es sich der Frage zu, die jeder nachdenkende Gläubige sich früher oder später stellen muss, was tut dieser Glaube eigentlich? Worauf richtet er seinen Blick und wie antwortet er auf die vielfältige Landschaft der göttlichen Offenbarung? Die Antwort ist bestimmter und christuszentrierter, als es auf den ersten Blick scheint. Der Glaube glaubt dem ganzen Wort, weil Gott es redet, antwortet auf jeden Teil dieses Wortes auf angemessene Weise und findet seinen Schwerpunkt in der Person und im Werk Jesu Christi. Diese drei Bewegungen in ihrem rechten Verhältnis zu verstehen heißt zu verstehen, was es bedeutet, nicht nur religiös, sondern ein Christ zu sein. Die biblischen Grundlagen. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Thessalonich und dankt Gott ohne Unterlass für etwas, das den ersten Satz unseres Abschnitts auf den Grund bringt, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass, dass ihr das Wort göttlicher Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Dies ist das Fundament, auf dem die erste Hälfte des Abschnitts ruht. Der Glaube glaubt der Schrift nicht, weil die Kirche sie empfiehlt, nicht weil ihre sittliche Lehre erhebend ist und nicht weil ihre geschichtliche Zuverlässigkeit bis zu einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wurde. Der Glaube glaubt der Schrift, weil sie das ist, was Paulus sagt, in Wahrheit Gottes Wort. Der Grund der Zustimmung des Glaubens ist nicht das Zeugnis von Menschen, sondern die Autorität Gottes selbst, der in ihr redet. Der menschliche Bote wird anerkannt, aber der göttliche Ursprung wird behauptet. Und Paulus fügt einen auffallenden Satz hinzu, dieses Wort wirkt in euch, die ihr glaubt. Das Wort ist nicht träge, es ist tätig und bewirkt das, wozu Gott es gesandt hat. Der Glaube stimmt dem Wort zu, weil es Gottes Wort ist, und in dieser Zustimmung entdeckt der Glaube, dass das Wort bereits in der Seele am Werk ist, die es aufnimmt. Niemand kann das Wort als Gottes Wort aufnehmen, es sei denn, der Geist, der es eingegeben hat, öffne das Herz für seine göttliche Autorität. Darum stellt das Bekenntnis diesen Abschnitt unmittelbar hinter die Lehre, dass der Glaube das Werk des Geistes ist. Dasselbe lehrt der Apostel Johannes von den Samaritern, die zum Glauben an den Herrn kamen. Sie sagten zu der Frau, die ihnen zuerst von Jesus berichtet hatte, wir glauben nun nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Ihr Glaube war von einem vermittelten Vertrauen auf menschliches Zeugnis zu einem unmittelbaren Ergreifen der Wahrheit hindurchgedrungen. Die Sprache des Bekenntnisses gibt diesen Fortgang wieder, der Christ hält alles für wahr, was im Wort offenbart ist, weil die Autorität Gottes selbst darin redet. Nicht um der Autorität des Predigers willen, des Vaters oder der Mutter oder der Kirche, so rechtmäßig deren werkzeuglicher Dienst auch sein mag, sondern um der Autorität Gottes willen. Nur die Stimme Gottes, gehört in und durch die Schrift, kann die Zustimmung der Seele auf die Weise gebieten, die der rettende Glaube erfordert. Johannes greift diesen Gedanken in seinem ersten Brief wieder auf, wo er schreibt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Das Wort nicht zu glauben heißt nicht nur, einen gedanklichen Irrtum zu begehen, es heißt, den Gott der Wahrheit einen Lügner zu nennen. Doch der Glaube bleibt nicht bei einer allgemeinen Zustimmung zur Wahrheit der Schrift stehen. Er handelt unterschiedlich an den verschiedenen Teilen der Schrift und das Bekenntnis zählt drei entsprechende Haltungen auf, den Geboten gehorchen, vor den Drohungen zittern und die Verheißungen umarmen. Diese Dreiteilung ist kein willkürliches Schema, sie ergibt sich aus der Natur der Sache. Das Wort Gottes enthält Gebote, nicht als unverbindliche Ratschläge, sondern als Ausdruck des heiligen Willens dessen, der zu befehlen das Recht hat. Es enthält Drohungen, nicht als leere Einschüchterungen, sondern als Ansage des Gerichts, das über die Gottlosen kommen wird und das auch den Gläubigen zur Wachsamkeit ruft. Und es enthält Verheißungen, nicht als vage Hoffnungen, sondern als unwiderrufliche Zusagen dessen, der nicht lügen kann. Auf jede dieser drei Größen antwortet der Glaube mit der Haltung, die ihr entspricht. Der Prophet Jesaja zeichnet das Bild des Zitterns vor dem Wort mit einer Wucht, die im Alten Testament ihresgleichen sucht. Der Herr erklärt durch den Propheten, ich sehe aber auf den, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Das hebräische Zeitwort Scher trägt die Bedeutung eines körperlichen Erschauerns, einer unmittelbaren Reaktion auf das Gewicht und die Hoheit dessen, was gesprochen wurde. Dies ist nicht das Zittern des Sklaven, der die Peitsche fürchtet und fliehen würde, wenn er könnte, es ist das Zittern des Geschöpfes, das die Stimme des Schöpfers gehört hat und weiß, dass jede Silbe von einer Autorität getragen wird, die man weder ablenken noch verhandeln kann. Der Mensch, der vor Gottes Wort zittert, hat nicht aufgehört, auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen, er ist genau der, auf den Gott mit Wohlgefallen blickt. Aber er hat gelernt, dass der Gott des Erbarmens auch der Gott des Gerichts ist und dass dieselbe Schrift, die von Gnade spricht, auch vom Zorn redet. Der Glaube schneidet nicht die tröstenden Stellen aus der Bibel heraus und behält die beunruhigenden zurück. Er empfängt den ganzen Ratschluss Gottes, und wo Gott droht, da zittert der Glaube. Doch das Zittern ist nicht die einzige Antwort, und es ist nicht die letzte. Der Verfasser des Hebräerbriefs, der die Glaubenshelden aufzählt, beschreibt die Erzväter mit Worten, die die dritte Haltung des Bekenntnisses erhellen. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Das griechische Wort, das Luther hier mit gegrüßt wiedergibt, ist aspasaminoi, von aspazomai, und meint ein herzliches Begrüßen, ein Willkommen heißen, ein liebevolles An sich ziehen. Es ist dasselbe Wort, das für die Freunde gebraucht wird, die Paulus am Hafen begrüßten, und für den herzlichen Abschied zwischen Gläubigen. Der Glaube nimmt nicht nur zur Kenntnis, dass es Verheißungen gibt oder dass sie wahr sind, er läuft auf sie zu, drückt sie an das Herz und weigert sich, sie loszulassen. Und man beachte den Zusammenhang, die Erzväter umarmten die Verheißungen genau in dem Augenblick, als diese noch unerfüllt waren. Sie sahen sie nur von Ferne. Die Umarmung des Glaubens hängt nicht davon ab, dass man schon besitzt, was verheißen ist. Sie ist der eigentliche Akt des Ergreifens dessen, was Gott zugesagt hat, bevor die Augen es Gestalt annehmen sahen, und diese Umarmung trägt den Pilger auf der langen Reise zu der Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Doch das Bekenntnis, das die allgemeinen Verrichtungen des Glaubens und seine verschiedenen Antworten auf die verschiedenen Teile der Schrift beschrieben hat, dringt nun tiefer. Die Sprache wechselt vom Beschreibenden zum Bestimmenden. Die hauptsächlichen Akte des rettenden Glaubens, so erklärt es, sind das Annehmen, Empfangen und Ruhen auf Christus allein zur Rechtfertigung, Heiligung und zum ewigen Leben, Kraft des Gnadenbundes. Alles Vorhergehende hat auf diesen Satz hingeführt. Der Glaube glaubt dem Wort, weil Gott es redet, er antwortet auf Gebote mit Gehorsam, auf Drohungen mit Zittern, auf Verheißungen mit Umarmung. Aber das, was den Glauben rettend macht, das, was den Glauben des Christen vom Glauben der Dämonen unterscheidet, die auch glauben und zittern, ist dies: der rettende Glaube schließt sich mit Christus zusammen. Er nimmt ihn an, empfängt ihn und ruht auf ihm. Der Apostel Johannes stellt dies im Eingang seines Evangeliums mit einer Klarheit dar, die jedes Missverständnis ausschließt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Christus aufnehmen und an seinen Namen glauben sind gleichlaufende Beschreibungen desselben Aktes. Das griechische Elabon heißt ergreifen, fassen, sich zu eigen machen. Der Glaube ist die Hand, die sich ausstreckt und nimmt, was Gott anbietet, und was er anbietet, ist nicht ein Satz von Leersätzen, sondern eine Person. Genauer gesagt, eine Person, durch die jede Verheißung Ja und Amen wird, Gott zur Ehre. Der Apostel Paulus beschreibt denselben Akt im Brief an die Galater mit einer persönlichen Eindringlichkeit, die in seinen Briefen nicht ihresgleichen hat: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Hier sind die hauptsächlichen Akte in einen einzigen leuchtenden Satz zusammengedrängt: Christus hat ihn geliebt und sich für ihn dahingegeben, Christus lebt in ihm, sein ganzes gegenwärtiges Dasein geschieht im Glauben an den Sohn Gottes. Der Glaube ist Werkzeug und Lebensraum zugleich, der Kanal, durch den das Leben Christi in den Gläubigen strömt, und das Element, in dem der Gläubige sich bewegt. Und all dies geschieht, Kraft des Gnadenbundes, wie das Bekenntnis hinzufügt, nicht weil Paulus es verdient hätte, sondern weil Gott es in einem Bund zugesagt hat, der in allem wohlgeordnet und fest ist. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter sich anschickten, das Wesen des rettenden Glaubens zu beschreiben, schrieben sie nicht im luftleeren Raum. Sie führten ein Jahrhundert reformatorischer Lehre weiter und schärften es gegen drei hartnäckige Irrtümer, und jedes Wort dieses Abschnitts trägt die Spuren dieser Arbeit. Der erste Irrtum war die Verkürzung des Glaubens auf eine bloße verstandesmäßige Zustimmung. Die römische Theologie der Gegenreformation, auf dem Konzil von Trient festgeschrieben, Unterschied zwischen der Fides Informis, dem ungeformten Glauben, der bloßen verstandesmäßigen Zustimmung zu den scheffenbarten Wahrheiten, und der Fides Formata, dem durch die Liebe geformten Glauben, der allein rechtfertige. In diesem System ist der Glaube im Sinne des Fürwahrhaltens der evangelischen Wahrheiten eine notwendige Vorstufe, aber er vereinigt den Sünder noch nicht mit Christus und empfängt noch nicht dessen Gerechtigkeit. Die Rechtfertigung erfordert die Eingießung der übernatürlichen Tugend der Liebe, durch die der Gläubige innerlich gerecht gemacht wird. Die Reformatoren verwarfen dieses ganze Gebäude. Für sie ist der rechtfertigende Glaube nicht bloße Zustimmung, die auf die Ergänzung durch die Liebe wartet, er ist fiduziarisch, ein vertrauendes, empfangendes, ruhendes Ergreifen Christi selbst. Das Bekenntnis fängt dies ein, indem es zwischen dem allgemeinen Fürwahrhalten alles von Gott scheffenbarten, das in gewissem Sinne auch Dämonen haben können, und den hauptsächlichen Akten unterscheidet, die allein rettend sind, Christus annehmen, empfangen und auf ihm ruhen. Der Glaube stimmt der Wahrheit der ganzen Bibel zu, aber er bleibt nicht bei der Zustimmung stehen. Er schreitet durch die Zustimmung hindurch zum Vertrauen, und er vertraut nicht einem Satz, sondern einer Person. Darum kann Paulus dem Gefängnisaufseher in Philippi zurufen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und das Jerusalemer Konzil kann erklären: Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden. Der Gegenstand des rettenden Glaubens ist Christus, und der Akt des rettenden Glaubens besteht darin, ihn so aufzunehmen, wie er im Evangelium angeboten wird. Der zweite Irrtum war die antinomistische Neigung, die Gebote und Drohungen der Schrift mit der Begründung zu missachten, der Gläubige stehe nicht mehr unter dem Gesetz. Verschiedene Gruppen des 17. Jahrhunderts, Erben des radikalen Flügels der Reformation, lehrten, weil Christus das Gesetz für die Gläubigen erfüllt habe, brauchten sich diese nicht mehr um die Vorschriften des Gesetzes oder seine Strafandrohungen zu kümmern. Das Gesetz sei für die Gottlosen da, das Evangelium für die Heiligen, und das Evangelium enthalte keine Gebote und keine Drohungen, nur Verheißungen. Dagegen bestanden die Väter darauf, dass der Glaube unterschiedlich an dem handelt, was jeder einzelne Abschnitt der Schrift enthält, den Geboten gehorchend, vor den Drohungen erzitternd. Derselbe Glaube, der die Verheißungen umarmt, gehorcht den Geboten und zittert vor den Drohungen. Der Christ ist nicht frei vom Gesetz als Richtschnur des Lebens, er ist frei vom Gesetz als Bund der Werke. Und die Drohungen der Schrift sind für den Gläubigen nicht bedeutungslos, sie sind das Mittel, durch das Gott sein Volk auf dem Weg des Gehorsams bewahrt, es vor den Folgen der Sünde warnt und zu Christus zurücktreibt. Ein Glaube, der die Warnungen des Hebräerbriefs und die Strafreden der Propheten ohne Zittern lesen kann, ist kein starker Glaube, sondern ein vermessener. Der dritte Irrtum, weniger organisiert, aber immer wiederkehrend, war die Trennung des Glaubens von seinem besonderen christologischen Inhalt. In jedem Zeitalter gibt es Menschen, die von Glauben im Abstrakten reden, von Glauben als einem psychologischen Zustand, einer positiven Lebenseinstellung, einem allgemeinen Vertrauen in die Güte des Universums, ohne Bezug auf den geschichtlichen Christus, der starb und auferstand. Das Bekenntnis lässt diese Abstraktion nicht zu. Der Glaube hat einen Gegenstand, und dieser Gegenstand ist Christus, und Christus ist nicht ein Symbol oder ein Prinzip, sondern eine Person, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort bestimmte Dinge getan hat. Die hauptsächlichen Akte sind Annehmen, Empfangen und Ruhen auf Christus allein, dies ist keine Wahlmöglichkeit unter anderen. Es ist der bestimmende Kern, ohne den alles andere ein Rahmen um eine leere Leinwand wäre. Shaw hat in seiner Auslegung auf die durchdachte Bauform der Argumentation der Väter hingewiesen. Der erste Satz legt das breite Fundament, der Glaube stimmt allem zu, was Gott offenbart, weil Gott es offenbart. Der zweite Satz führt die Unterscheidung ein, der Glaube antwortet auf Gebote, Drohungen und Verheißungen auf je eigene Weise. Aber der dritte Satz ist der Höhepunkt, und das Wort hauptsächlich ist mit Bedacht gewählt. Die anderen Akte des Glaubens sind echt und notwendig, aber sie sind nicht in sich selbst rettend. Ein Mensch kann den Geboten der Schrift gehorchen, ohne rettenden Glauben zu haben, er kann vor den Drohungen zittern, ohne rettenden Glauben zu haben, Felix tat es unter der Predigt des Paulus, und er kann sogar die Verheißungen in gewissem Sinne umarmen, wie es die Hörer auf dem felsigen Boden taten. Was den rettenden Glauben von all diesen Nachahmungen unterscheidet, ist, dass er Christus annimmt, empfängt und auf ihm ruht. Hodge lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wendung Kraft des Gnadenbundes. Der Glaube handelt nicht in einem rechtlichen Vakuum. Er ergreift Christus so, wie er im Bund dargestellt wird, als den Mittler, der es auf sich genommen hat, für Sünder zu tun, was sie für sich selbst nicht tun konnten. Außerhalb des Bundes wäre der Glaube Anmaßung, denn kein Sünder hat einen natürlichen Anspruch auf Christus. Innerhalb des Bundes ist der Glaube das eingesetzte Werkzeug, die Hand, die ausgestreckt wird, um zu empfangen, was der Bund verheißt. Die drei Ausdrücke annehmen, empfangen und ruhen entsprechen drei Seiten eines einzigen Aktes, der Willentlichkeit, Christus zu ergreifen, wie er angeboten wird, der Empfänglichkeit, eine Gabe anzunehmen, statt eine Leistung zu vollbringen, und der Dauerhaftigkeit, das ganze Gewicht der Seele auf Christi Genügsamkeit zu legen. Theologische Tiefe. Calvin bestimmt im dritten Buch seiner Institutio den Glauben mit einer Genauigkeit, die jeden Satz dieses Abschnitts trägt. Der Glaube, so schreibt er, sei eine feste und gewisse Erkenntnis des göttlichen Wohlwollens gegen uns, die sich auf die Wahrheit der in Christus freigeschenkten Verheißung gründet und durch den Heiligen Geist unserem Verstand scheffenbart und in unseren Herzen versiegelt wird. Die Erkenntnis, von der Calvin spricht, ist nicht das bloße Kenntnisnehmen von Tatsachen, sondern eine persönliche Vertrautheit, die den Erkennenden verwandelt. Und sie ist immer Erkenntnis des göttlichen Wohlwollens gegen uns, nicht eines allgemeinen Theismus, sondern eines besonderen Vertrauens darauf, dass Gott mir gnädig ist, dass seine Verheißungen an mich gerichtet sind, dass Christus für mich starb. Dies ist das Annehmen und Empfangen des Bekenntnisses, übertragen in die Tonart persönlicher Gewissheit. Calvin nahm auch die Unterscheidung des Bekenntnisses zwischen den allgemeinen und den hauptsächlichen Akten des Glaubens vorweg. In seiner Behandlung des Verhältnisses zwischen Glaube und Wort besteht er darauf, dass der Glaube die ganze Schrift umfasst, Gebote und Drohungen ebenso wie Verheißungen, dass aber sein hauptsächlicher Blick auf Christus gerichtet ist, in dem alle Verheißungen zusammenlaufen. Wir erlangen das Heil nicht dadurch, schreibt Calvin, dass wir bereitwillig alles als wahr annehmen, was der Herr in seinem Wort offenbart hat, sondern wenn wir uns auf die Verheißung der Barmherzigkeit stützen, die uns in Christus angeboten wird. Die allgemeine Zustimmung ist die Vorhalle, das persönliche Vertrauen auf Christus ist der Tempel. Und kein Mensch wird dadurch gerettet, dass er in der Vorhalle stehen bleibt. Calvin wendet sich auch einem Einwand zu, der sich naheliegend erhebt, wenn der Glaube dem ganzen Wort zustimmt, weil es Gottes Wort ist, muss dann der Gläubige von der göttlichen Autorität jedes Buches, jeder Lehre überzeugt sein, bevor er rettenden Glauben ausüben kann? Calvin antwortet darauf, der Glaube beginnt bei Christus und von Christus aus erstreckt er sich auf die ganze Schrift. Der Gläubige mag nicht jede kritische Frage beantworten können, aber er kennt Christus, und weil er Christus kennt, erkennt er die Stimme des Hirten in der ganzen Schrift wieder. Die Autorität der Schrift ist nichts, was der Gläubige durch vernünftige Untersuchung aufbaut und dann als fertiges Ergebnis zu Christus bringt, es ist etwas, das er entdeckt, während er Christus in der Schrift begegnet. In seinen Dekaden entfaltet Bullinger den Glauben im Rahmen des Bundes, und dieser Rahmen ist für das Verständnis der Schlusswendung des Abschnitts, Kraft des Gnadenbundes, aufschlussreich. Für Bullinger ist der Bund nicht nur die äußere Ordnung, in der Gott mit seinem Volk verkehrt, sondern die innere Wirklichkeit, die den Glauben trägt und formt. Der Glaube ist Antwort auf den Bund, und der Bund ist zuerst Gottes Tat. Weil Gott im Bund gesprochen, verheißen und sich verpflichtet hat, darum kann der Mensch im Glauben antworten, annehmen, empfangen und ruhen. Bullinger betont, dass der Bund zwei Seiten hat, aber dass sie nicht gleichgeordnet sind, die göttliche Seite, die Verheißung und die Treue, geht der menschlichen Seite, dem Glauben und dem Gehorsam, voraus und begründet sie. Wer im Glauben auf Christus ruht, ruht nicht auf einem unsicheren Grund, sondern auf dem Bund, den Gott mit sich selbst beschworen hat, und dieser Bund kann nicht wanken. Die Akte des Glaubens unterscheidet Watson mit einprägsamer Klarheit. Der Glaube, so Watson, hat Augen, um die Gebote zu lesen, und einen Willen, um zu gehorchen, er hat Ohren, um die Drohungen zu hören, und ein Herz, um zu zittern, er hat Hände, um die Verheißungen zu ergreifen, und einen Mund, um sich von Christus zu nähern. Aber die Krone aller seiner Akte ist das, was Watson den aneignenden Akt nennt, durch den der Glaube mit Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Watson schreibt, ein Mensch mag glauben, dass eine Arznei die Krankheit heilt, wenn er sie aber nicht einnimmt, wird er sterben. So mag ein Mensch glauben, dass Christus ein Heiland ist, wenn er aber Christus nicht auf seine eigene Seele anwendet, wird er verloren gehen. Die hauptsächlichen Akte sind genau diese Anwendung, der Fortgang von Christus ist ein Heiland zu Christus ist mein Heiland. Dass das Annehmen Christi die ganze Seele einbezieht, darauf weist Wilhelmus Abrakel hin. Der Verstand nimmt Christi Genügsamkeit wahr, der Wille willigt ein, Christus zu seinen Bedingungen zu nehmen, und die Neigungen umarmen ihn mit Freude. Der Glaube ist kein Vorgang, an dem nur ein Seelenvermögen beteiligt wäre, sondern die Hinwendung der ganzen Seele zu Christus. Abrakel fügt eine seelsorgerliche Bemerkung hinzu, die manchem angefochtenen Gemüt zum Trost geworden ist, der Glaube bemisst sich nicht nach der Stärke des Gefühls, das ihn begleitet. Es gibt ein wahrhaftiges Annehmen Christi, das ohne spürbaren Trost geschieht, ein aufrichtiges Ruhen auf Christus, das mit Zittern verbunden ist. Die Frage ist nicht, fühle ich genug, sondern, auf wen vertraue ich? Die Frage, ob der Glaube als Akt oder als Werkzeug rechtfertige, behandelt Turretin, und seine Antwort ist für das Verständnis der Sprache des Bekenntnisses wesentlich. Der Glaube rechtfertigt nicht aufgrund einer innewohnenden Tugend des Aktes des Glaubens selbst. Er rechtfertigt nur als das Werkzeug, durch das der Gläubige mit Christus vereinigt wird, in dem alle Gerechtigkeit wohnt. Darum beschreibt das Bekenntnis die hauptsächlichen Akte als Annehmen, Empfangen und Ruhen, nicht als Leisten, Erwirken und Verdienen. Der Glaube ist empfangend, die leere Hand des Bettlers, nicht der gefüllte Beutel des Reichen. Gerade weil er leer ist er das rechte Werkzeug, ein ganz aus Gnade geschenktes Heil zu empfangen. Turretin weist darauf hin, dass die Schrift diesen empfangenden Charakter des Glaubens durchgehend betont und dass jede Lehre, die den Glauben in eine verdienstliche Leistung verwandelt, den Kern des Evangeliums antastet. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lerne die Bibel so zu lesen, wie der Glaube sie liest, nicht als eine Sammlung ehrwürdiger Urkunden, sondern als die Stimme des lebendigen Gottes. Das Bekenntnis erklärt, dass der Christ alles für wahr hält, was im Wort offenbart ist, weil die Autorität Gottes selbst darin redet. Wenn du die Schrift aufschlägst, begibst du dich in die Gegenwart des Allmächtigen. Sein Wort verlangt nicht Beurteilung, sondern Gehorsam, nicht Verhandlung, sondern Übergabe. Frage dich aufrichtig, wenn du ein Gebot liest, das deinen Neigungen zuwiderläuft, beugst du dich davor oder beginnst du zu erklären, warum es auf dich nicht zutrifft? Wenn du auf eine Gerichtsdrohung stößt, spürst du das Zittern, das Jesaja beschreibt, oder hat die Vertrautheit dich unempfindlich gemacht? Der rettende Glaube empfängt das ganze Wort, nicht nur die Teile, die dem eigenen Temperament schmeicheln. Wenn dein Herz stumpf geworden ist, dann bitte den Geist, dir die Fähigkeit zurückzugeben, die Schrift als Gottes Wort zu hören, lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Zweitens, unterscheide sorgfältig zwischen den allgemeinen und den hauptsächlichen Akten des Glaubens und prüfe dich an den letzteren. Ein Mensch kann die Bibel für wahr halten, ihren Geboten mit einem gewissen äußeren Anstand gehorchen und sogar Furcht vor ihren Drohungen empfinden, ohne jemals mit Christus zusammengeschlossen zu sein. Die Dämonen glauben und zittern, und ihre Rechtgläubigkeit übertrifft die manches bekennenden Christen. Was den rettenden Glauben von jeder Nachahmung unterscheidet, ist nicht die Breite seiner Zustimmung, sondern die Richtung seines Vertrauens. Nimmst du Christus an, wie er im Evangelium angeboten wird, nicht einen Christus nach eigenem Entwurf, nicht einen Heiland, der vergibt, ohne zu verwandeln, sondern den Christus der Schrift in allen seinen Ämtern? Empfängst du ihn, nicht nur seine Gaben, sondern seine Person, nicht nur seine Wohltaten, sondern seine Herrschaft? Und ruhst du auf ihm, nicht gelegentlich, wenn die eigenen Hilfsmittel versagen, sondern beständig, als auf dem einzigen Grund deiner Annahme bei Gott? Diese Fragen sind durchdringend, und sie sollen es sein. Aber sie sollen dich nicht zur Verzweiflung treiben. Sie sollen dich zu Christus treiben, der alle annimmt, die zu ihm kommen, und keinen hinaustößt. Drittens, lass die verschiedenen Teile der Schrift ihre je eigene Wirkung in deiner Seele entfalten. Das Bekenntnis lehrt, dass der Glaube den Geboten gehorcht, vor den Drohungen zittert und die Verheißungen umarmt. Ein gesunder Glaube zeigt alle drei. Wenn du gehorchst, aber nie zitterst, könntest du in eine vermessene Vertraulichkeit mit Gott abgleiten. Wenn du zitterst, aber nie umarmst, könntest du in knechtische Furcht abrutschen. Wenn du umarmst, aber die Gebote vernachlässigst, könntest du dir einen Christus zurechtmachen, der von der Strafe der Sünde rettet, aber nicht von ihrer Macht. Und dieser Christus wäre ein Götzenbild. Lies die Gebote und bitte den Geist um Gnade zum Gehorsam. Lies die Drohungen und lass sie dich zum Kreuz treiben, wo das Gericht, das du verdienst, auf deinen Stellvertreter fiel. Lies die Verheißungen und umarme sie als das verpfändete Wort eines Gottes, der nicht lügen kann. In alledem behalte Christus im Blick, in dem die Gebote erfüllt, die Drohungen erschöpft und die Verheißungen bekräftigt sind. Viertens, wenn dein Glaube wankt, erinnere dich daran, dass sein Gegenstand nicht der Glaube selbst ist, sondern Christus. Der Gläubige, der sich der Schwachheit seines Glaubens am meisten bewusst ist, kann dennoch rettenden Glauben ausüben, denn der rettende Glaube bestimmt sich nicht nach seiner Stärke, sondern nach seinem Gegenstand. Eine zitternde Hand, die Christus ergreift, ist eine glaubende Hand. Eine stockende Stimme, die ruft, Herr, rette mich, ist eine glaubende Stimme. Die hauptsächlichen Akte sind Annehmen, Empfangen und Ruhen, keiner von ihnen verlangt Stärke im Träger. Ein schwacher Mensch kann eine Gabe annehmen, ein Kind kann ein Geschenk empfangen, und Ruhen heißt gerade, aufhören mit den eigenen Anstrengungen. Wenn du auf Christus blickst, und sei es mit dem schwächsten Blick, dann blickst du auf den, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Die einzige Frage, die am Ende zählt, lautet, ist mein Glaube in Christus? Wenn er es ist, dann ist er, wie schwach auch immer, der Glaube der Auserwählten Gottes und der Gott, der ihn geschenkt hat, wird ihn erhalten. Fünftens, der Zusammenhang des Bundes, in dem der Glaube steht, erfülle dich mit Zuversicht. Das Bekenntnis fügt hinzu, dass die hauptsächlichen Akte Kraft des Gnadenbundes geschehen. Dies ist keine beiläufige Wendung, es ist der theologische Anker von allem, was vorhergeht. Der Glaube bewegt sich nicht in einem rechtlichen Vakuum, sondern innerhalb eines Bundes, dessen Bedingungen ganz aus Gnade sind, dessen Mittler Christus ist und dessen Verheißungen durch sein Blut bekräftigt sind. Wenn du Christus annimmst, nimmst du den an, den der Vater zum Heil seines Volkes bestimmt hat. Wenn du Christus empfängst, empfängst du, was der Bund verbirgt. Wenn du auf Christus ruhst, ruhst du auf dem Bürgen eines besseren Bundes. Diese Wahrheit vertreibe die Sorge, die sich in das Herz eines jeden Gläubigen schleicht, die Furcht, die Sache könne, allen göttlichen Verheißungen zum Trotz, doch noch scheitern. Sie kann nicht scheitern, denn sie ruht nicht auf dem Griff des Gläubigen nach Christus, sondern auf dem Griff Christi nach dem Gläubigen, und der Griff Christi ist der Griff des bundestreuen Gottes, der bei sich selbst geschworen hat, damit die Erben der Verheißung einen starken Trost hätten. Sechstens, das Empfangen der ganzen Schrift als Gottes Wort hat eine gemeinschaftliche Seite. Wenn der Glaube sagt, Gott selbst redet in seinem Wort, dann kann der Gläubige nicht gleichgültig bleiben gegenüber dem, was die Kirche aus der Schrift macht. Wo das Wort nicht gepredigt wird, wo die Gebote abgeschwächt, die Drohungen verschwiegen und die Verheißungen zu billigem Trost verflacht werden, da ist der Glaube gerufen, für die Wahrheit einzustehen. Das bedeutet nicht Streitsucht oder Rechthaberei. Aber es bedeutet, dass der Glaube, der vor dem Wort zittert, nicht schweigen kann, wenn dasselbe Wort von denen verbogen wird, die berufen sind, es treu auszurichten. Die Treue zur Schrift ist keine akademische Tugend, sie ist eine Handlung des Glaubens. Wer Gottes Stimme in der Schrift gehört hat, kann nicht zusehen, wie Menschen sie durch ihre eigenen Worte ersetzen. Gebet. Allmächtiger Gott, der du dich in der Heiligen Schrift offenbart hast und in ihr redest mit einer Autorität, der Himmel und Erde gehorchen müssen, wir beugen uns vor dir mit dem Bekenntnis, dass dein Wort Wahrheit ist und unserer vollen Zustimmung würdig. Vergib uns die Male, da wir deine Gebote gelesen haben, ohne zu gehorchen, deine Drohungen gehört haben, ohne zu zittern, und deine Verheißungen bedacht haben, ohne sie zu umarmen. Schenke uns den Glauben, der alles annimmt, was du offenbart hast, nicht weil es unserer Vernunft gefällt, sondern weil du, der Gott der Wahrheit, es geredet hast. Und lass diesen Glauben nicht in einer allgemeinen Rechtgläubigkeit verharren, sondern durchdringen zu den hauptsächlichen Akten, durch die er das ewige Leben ergreift. Wir preisen dich für den Herrn Jesus Christus, den ewigen Sohn, der Fleisch geworden ist und in dem alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Wir danken dir, dass er uns frei im Evangelium angeboten wird und dass die hauptsächlichen Akte des rettenden Glaubens darin bestehen, ihn anzunehmen, zu empfangen und auf ihm allein zu ruhen zu unserer Rechtfertigung, unserer Heiligung und unserem ewigen Leben. Gib uns, so bitten wir dich, die Fähigkeit, mit Christus so zusammenzuschließen. Lass unseren Glauben nicht eine ferne Bewunderung seiner Vortrefflichkeit sein, sondern ein persönliches Ergreifen seiner Person und seines Werkes. Mit dem Apostel wollen wir bekennen, dass Christus für Sünder starb und mehr noch, dass er uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Und wir wollen das ganze Gewicht unserer Seelen, für die Zeit und für die Ewigkeit, auf sein vollbrachtes Werk legen, getrost, dass der, der in uns angefangen hat das gute Werk, es vollenden wird bis an den Tag seines Erscheinens. Lehre uns, o Herr, in allen Lebenslagen aus diesem Glauben zu leben. Wenn deine Gebote schwer auf unserem widerspenstigen Willen liegen, schenke uns die Gnade, den Gehorsam zu leisten, den der Glaube hervorbringt. Wenn deine Drohungen in unseren Ohren schallen, lass sie uns nicht zur Verzweiflung treiben, sondern zum Kreuz, wo jede Drohung im Leiden unseres Stellvertreters erfüllt wurde. Und wenn deine Verheißungen vor uns leuchten wie Sterne am dunklen Himmel, schenke uns den Glauben, sie zu umarmen, bevor wir sie besitzen, sie von Ferne zu grüßen, wie es die Erzväter taten, und zu bekennen, dass wir Gäste und Fremdlinge sind, deren wahres Bürgerrecht im Himmel ist. Erbarme dich, so bitten wir dich, über diejenigen, die noch nicht mit Christus zusammengeschlossen sind. Viele sind es, die der Bibel glauben und vor ihren Warnungen zittern und dennoch den Heiland, den die Bibel verkündigt, nie empfangen haben. O Geist Christi, der du allein den rettenden Glauben in den Herzen der Erwählten wirken kannst, vollbringe dein souveränes Werk. Verwandle die allgemeine Zustimmung der nur Rechtgläubigen in das persönliche Vertrauen der wahrhaft Wiedergeborenen. Ziehe diejenigen, die an der Schwelle des Reiches stehen, hinein, damit sie die Freude erkennen, den Herrn Jesus Christus anzunehmen, zu empfangen und auf ihm zu ruhen. Und bewahre uns, so bitten wir dich, in diesem Glauben bis zu dem Tag, an dem der Glaube dem Schauen weichen wird, an dem wir den Heiland, den wir jetzt im Glauben empfangen, mit unseren Augen sehen werden und an dem die Ruhe, die wir jetzt im Vertrauen genießen, vollendet sein wird in der Ruhe, die dem Volk Gottes vorbehalten ist. Bis zu jenem Tag lass uns leben im Glauben an den Sohn Gottes, der uns geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat. Amen.